Aufnahme ist gestartet.
Ja. Aufnahme ist gestartet. Ich übergebe dann für den Agenda-Punkt Top 16 Doc Taxony Delegated Act an Marco Liebe.
Vielen Dank, genau. Ich hoffe, man sieht die Folie und hört mich gut. Genau, bis 16 Uhr jetzt in 25 Minuten eine Educational Session zum bereits erlassenen neuen Delegierten Rechtsakt zur Taxonomieverordnung. Hier nochmal kurz auf einen Blick. Dieser Delegierte Rechtsakt enthält eine Delegierte Verordnung, die als Änderungsverordnung zu verstehen ist, inklusive, man sagt, also sage und schreibe 16 Anhängen, so, die quasi jeden einzelnen Delegierten Rechtsakt, der bis jetzt erlassen wurde, ändert. Also man kann durchaus sagen, eine umfassende Änderung der bisher geltenden Taxonomie-Berichterstattung, aber auch weitreichende Änderungen im Hinblick auf die technischen Bewertungskriterien, also auf diese Idee der Taxonomie als Klassifikationssystem und nicht nur als Transparenzinstrument. Ausgewählte wichtige Inhalte des Änderungsentwurfs aus unserer Sicht, dass erstmal für alle Unternehmen die Einführung von Wesentlichkeitsschwellen im Hinblick auf die Berichterstattung eingeführt wurden. Für Finanzunternehmen speziell, dass detaillierte Berichtspflichten unseres Verständnisses nach erst ab dem 1. Januar 2028 verpflichtend wären. Eine Bedingung dafür ist, dass eine gesonderte Erklärung veröffentlicht wird. Ja, man kann hier sagen, eine große Erleichterung für Finanzunternehmen unserem Verständnis nach. Auch für Finanzunternehmen wird da klargestellt, dass insbesondere für die Green Asset Ratio relevant, aber auch für alle anderen KPIs, die Finanzunternehmen zu berichten haben, dass Risikoposition gegenüber Unternehmen, die nicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind, aus dem Nenner der KPIs herausgerechnet werden oder anders gesagt, für die Berechnung von Kennzahlen ist für die Grundgesamtheit oder für den Nenner nur interessant, welche Unternehmen oder fließen nur solche Unternehmen rein, die auch zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet sind. Für alle Unternehmen gibt es auch neue Meldebögen, muss man auch so sagen. Neu ist hierbei schlichtweg also eine Vereinfachung in dem Sinne, weil es sind nicht nur neue Meldebögen, es sind auch alte Meldebögen weggefallen. Dann für alle Unternehmen gelten auch, dass Änderungen der Do No Significant Harm Kriterien eingeführt wurden, also dass im Endeffekt die technischen Bewertungskriterien geändert wurden. Und hier auch interessant, die Anwendung gilt erst für ab dem 1. Januar 2026 beginnende Geschäftsjahre, also für Berichterstattung 27 für 26. Allerdings wird eine frühere Anwendung ermöglicht. Das erstmal der große Überblick. In Anbetracht der Zeit noch ein paar andere Folien, weil ich für diesen Vielzahl an Anhängen beim ersten Mal erschlagen war. Eine kleine Übersicht vielleicht auch für Sie, wo man jetzt was findet, in welchem Anhang, wäre nicht so schlecht. Ich glaube, ein großer Punkt, den wir in unserer Stellungnahme früher in diesem Jahr schon an die Kommission übermittelt haben, der auch vielleicht auch durch unsere Stellungnahme geändert wurde, aber unseres Erachtens immer noch nicht ganz klar ist, ist, wie diese Wesentlichkeitsschwellen generell zu verstehen sind und insbesondere im Hinblick auf Nicht-Finanzunternehmen. Hier auf der ersten Folie ist erstmal, glaube ich, der einfachere Fall, weil er gar nicht so viel anders ist im Vergleich zum anderen Rechtsrahmen. Also als kleinen Recap, Nicht-Finanzunternehmen, die haben im Endeffekt drei KPIs zu berichten in unterschiedlichen Konstellationen, aber ihre Umsatzerlöse, ihre CapEx und ihre OpEx. Und für OpEx-Angaben gibt es erstmal einen speziellen Fall, eine spezielle Wesentlichkeitsschwelle, könnte man sagen. Nämlich dann, wenn OpEx nicht wesentlich sind für ein Geschäftsmodell von einem Finanzunternehmen, dann müssen die damit verbundenen Wirtschaftstätigkeiten nicht auf Fähigkeit und auf Konformität geprüft werden. Das ist eine Vereinfachung, die gab es so ähnlich schon nach altem Recht, da stand auch was von unter bestimmten Bedingungen, wenn halt diese OpEx nicht wesentlich sind fürs Geschäftsmodell, dann können die weggelassen werden. Hier ist im Endeffekt eine Umformulierung. Nichtsdestotrotz muss man auch die Gesamtzahl der OpEx-KPI dann berichten, die man für die Berichte ereignet hat und erklären, warum es diese OpEx nicht wesentlich sind fürs Geschäftsmodell. Wichtig aber hier, wie gesagt, wenn solche OpEx nicht wesentlich fürs Geschäftsmodell sind, entfällt die Fähigkeits- und Konformitätsprüfung. Man muss dann auch mal in eine Bekanntmachung gucken von der Europäischen Kommission. Da gibt es eine Frage 13, die das alte Modell mal beschrieben hat, aber weder in den neuen Vorschriften als auch in dieser älteren Bekanntmachung findet sich halt kleine Klarstellung dafür, wann jetzt irgendwie OpEx für so ein Geschäftsmodell wesentlich sind. Also hier schon mal ein erstes Fragezeichen. anzunehmen, dass die Europäische Kommission wieder kurz vor Ende diesen Jahres mit einem neuen Entwurf eines FAQs um die Ecke kommt und das dann nochmal klarstellt, was ja wir in unserer Stellungnahme auch angeschrieben haben, dass so eine Klarstellung bestenfalls so früh wie möglich kommt oder wenn dann Mitte eines Jahres, dann würde ich am Ende des eines Jahres muss gucken. Jedenfalls, so eine ähnliche Vorschrift gab es schon im letzten Jahr und ich glaube, da sind weniger Fragezeichen zumindest, weil es noch eine ältere Vorschrift ist, als nach den neueren Vorschriften zur Einführung einer Wesentlichkeitsschwelle, weil für alle drei KPIs, also Umsatzerlöse, CapEx, OpEx, wird, wie auch im Entwurf vom Frühjahr des Jahres, wird eine Wesentlichkeitsschwelle eingeführt. Das hat sich jetzt die Formulierung konkret in dann jetzt final erlassenen Delegierten Rechtsakt schon geändert. Die Idee der Europäischen Kommission ist, dass für Wirtschaftstätigkeiten, die zusammen, also nicht einzeln, weniger als 10% an einer der Gesamt-KPIs, also Gesamtumsatz-KPI, Gesamt-CapEx-KPI oder Gesamt-OpEx-KPI haben, die Fähigkeits- oder Konformitätsprüfung entfallen kann. Bei den OpEx, wie gesagt, gibt es noch diese Besonderheit, eine weitere Bedingung, eine weitere Möglichkeit, wenn diese OpEx heißt nicht relevant oder nicht wesentlich fürs Geschäftsmodell sind, aber wenn die OpEx wesentlich sind fürs Geschäftsmodell, gilt auch diese 10%-Grenze für die kumulierten Wirtschaftstätigkeiten. Halt, wenn diese 10%-Schwelle oder weniger als 10% erreicht, beziehungsweise 10% nicht erreicht werden, kann halt die Fähigkeitsprüfung, die Konformitätsprüfung für damit verbundene Wirtschaftstätigkeiten entfallen. So weit, so gut, wenn man es sich beim ersten Mal durchliest, so ähnlich stand es auch schon im Entwurf drin. Aber jetzt hier einfach mal mit Ihnen so ein paar Beobachtungen, warum auch so viele Fragezeichen da schon gekommen sind, auch wenn ich mit den ersten Unternehmen dazu jetzt gesprochen habe. Also es lässt sich feststellen, es fehlt einfach mal eine Beispielrechnung für die Anwendung dieser Wesentlichkeitsschwellen. Das wäre halt gut gewesen. So ein Beispiel hat mir auch unsere Stellungnahme gefordert. Wurde leider nicht aufgenommen, aber okay. Und ein bisschen seltsam, also dieser Aspekt, dass eine Konformitätsprüfung entfallen kann, ist sicherlich eine Erleichterung, die ja auch von der Europäischen Kommission intendiert war. Aber dass eine Fähigkeitsprüfung entfallen soll, ist erstmal kontraintuitiv. Warum? Weil für die Berechnung der Wesentlichkeitsschwellen, wo ja erstmal KPIs für einzelne Wirtschaftstätigkeiten zugeordnet werden müssen, um dann zu schauen, ob diese Wirtschaftstätigkeiten kumuliert weniger als die 10% erreichen, muss ja trotzdem erstmal eine Fähigkeitsprüfung erfolgen nach der Logik der Taxonomie. Also man kann KPIs nicht Wirtschaftstätigkeiten zuordnen, wenn man nicht weiß, welche Wirtschaftstätigkeiten man nach Taxonomie durchführt. Genau. Deswegen hier Fragezeichen, also es soll eine Erleichterung sein, dass eine Fähigkeitsprüfung nicht durchgeführt werden soll, aber so richtig zweckdienlich ist das unseres Erachtens bisher nicht. Oder wenn, wird die Erleichterung nicht so ganz klar, aber okay. Und ja, wie schon in der Folie davor gesagt, auch hier, also es ist unklar bei den OpEx halt, wann OpEx für ein Geschäftsmodell wesentlich sind oder nicht. Die große Frage, die wir auch schon in unserer Stellungnahme thematisiert haben, wir machen einen Beispielfall, den Christian und ich auch im Beitrag thematisiert haben, den wir zu dem Entwurf damals noch geschrieben haben, ist, wie ist es jetzt, diese Wesentlichkeitsschwelle zu verstehen? Fangen wir mal nochmal bei der Vorschrift an, sagen wir mal ganz oben hier, der neue Absatz 1a, da steht im Endeffekt für die Umsatz-KPI, wenn halt Wirtschaftstätigkeiten mit den Umsätzen verbunden sind und diese Wirtschaftstätigkeit mit diesen Umsätzen zusammengefasst, also hier kumuliert, resulting from those economic activities is below 10% of the denominator of the turnover KPI, dann kann eine Fähigkeits- und Konformitätsprüfung entfallen. Also relativ einfacher Fall, ich habe zwei Wirtschaftstätigkeiten, die kommen zusammen, ich habe 10% meiner Umsatzerlöse, dann muss ich nicht für die eine Konformitäts- und Fähigkeitsprüfung durchführen. Jetzt kann aber durchaus der Fall nach der Taxonomielogik sein, dass diese zwei für die Umsatz-KPI und wesentlichen Wirtschaftstätigkeiten vielleicht damit verbundene CapEx oder OpEx haben, die diese 10%-Schwelle überschreiten. Also einfach Wirtschaftstätigkeiten, die wenig Umsatz generieren, aber viel CapEx. Was ist denn in dem Fall? Für die Turnover-KPI, also diese Umsatz-KPI, wird die Schwelle nicht erreicht. Für die CapEx-KPI wird sie überschritten. Für die OpEx-KPI wird sie vielleicht wieder unterschritten. Ja. So, und dieser Fall, den hatten wir in unserer Stellungnahme thematisiert, sollte die Europäische Kommission bitte klarstellen. Unseres Erachtens hat sie das bis heute nicht gemacht, also aus den Vorschriften, die sie jetzt erlassen wurden, stellt sich oder wird diese Frage nicht geklärt. Das hatte dann zur Folge, also hier nochmal das Beispiel von Christian und mir, Wir haben hier Wirtschaftstätigkeiten von A bis F. Die haben jeweils unterschiedliche Anteile an Umsatzerlösen, an CapEx und an OpEx, die gleichzeitig dann wesentlich fürs Geschäftsmodell sind. Man sieht ja manchmal so Wirtschaftstätigkeit D hat 58% Anteil an den Umsatzerlösen, aber nur 7% an CapEx. Andere Wirtschaftstätigkeiten reißen halt diese Schwelle an Umsatz dann wieder nicht beim OpEx. Und wenn man jetzt aber die Vorschriften der Europäischen Kommission so verstehen will, dass wirklich es beispielsweise reicht, die Umsatzerlöse, diese Schwelle nicht zu reißen, also unter 10% zu kommen, dass man automatisch auch für CapEx und OpEx befreit ist, würde es heißen, dass man im Endeffekt keine dieser Wirtschaftstätigkeiten A bis F berichten müsste. Weil jede dieser Wirtschaftstätigkeiten in Kombination mit einer zweiten Wirtschaftstätigkeit, wie auch immer, denn nicht berichtet werden müssen. Also Wirtschaftstätigkeit A und B hier beispielsweise haben zusammen nur 9% Anteil an den Umsatzerlösen. Sagt man als berichtendes Unternehmen nach den Vorschriften, an denen sie so interpretiert, Wirtschaftstätigkeit A und B sind unter dieser 10%-Schwelle, deswegen nicht wesentlich. Deswegen kann die Konformitätsprüfung entfallen. Wenn die Konformitätsprüfung für A und B entfällt, kann ich auch keine konformen CapEx und OpEx berichten. Der andere Fall, wenn man es jetzt aber anders interpretiert und sagt, nee, diese 10%-Schwelle muss sowohl beim Umsatzerlösen nicht erreicht werden, als auch CapEx, als auch bei den OpEx, also diese Schwellen müssen irgendwie kumuliert unterschritten werden, dann müssten alle Wirtschaftstätigkeiten berichtet werden. Einfach, dass sich so eine Fragen überhaupt stellen, das war schon im Entwurf so und ist jetzt in der finalen Fassung meines Erachtens immer noch so und ich habe bis heute noch keine eindeutige Antwort gehört, wie diese Vorschrift nun zu verstehen ist, was ja wirklich schade ist, weil eigentlich sollten diese Vorschriften ja eine Erleichterung für die berichtenden Unternehmen bringen. Das zeigt sich jetzt so, wie die Vorschriften bis jetzt sind, sind sie wohl nicht eindeutig genug, um Erleichterungen bewirken zu können. Also ist hier meine Frage an Sie, ist Ihnen bekannt, wie diese Vorschriften jetzt zu interpretieren sind? Sind Ihnen Äußerungen der Europäischen Kommission bekannt? Vielleicht sogar ja anderer Institutionen wie Aufsichtsbehörden, wie diese Wesentlichkeitsschwelle jetzt erstmal im Kontext von Nicht-Finanzunternehmen auszulegen ist? Mir bisher nicht. Das fand ich wirklich sehr schade, weil das CSD war auch nicht, wir waren nicht die Einzigen, sag ich mal so, die diese vorgeschlagenen Vorschriften zur Wesentlichkeitsschwelle grundsätzlich begrüßt haben, aber gesagt haben, bitte, liebe Europäische Kommission, stell mal klar, wie das gemeint ist. Es gibt jetzt schon die ersten, ich nenne es mal Briefing Papers, Übersichtspapiere von Prüfungsberatungsunternehmen, die sich halt auch mit dieser Wesentlichkeitsschwelle auseinandersetzen. Aber auch aus diesen Papieren wird es meines Erachtens nicht ganz klar. Also oftmals werden die Rechtstexte so, wie sie sind, zitiert. Aber so eine Auslegung, ganz verständlich zumindest für mich, habe ich jetzt auch noch nicht gefunden. Aber ich bin da wirklich sehr dankbar und ich glaube, die anderen Anwesenden vom Fachausschuss auch, wenn sie hier Informationen teilen, wie sie das sehen. Genau, Nicolette.
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass wir erstmal dabei waren, bezogen jetzt auf den KPI Turnover oder Revenue überhaupt, mal diese Fälle zu deklinieren, welche, ne, wenn man das sieht, ich habe verschiedene Aktivitäten, der eine hat 5, 6, 8, genau, Anteil Umsatzerlöse, dass man sich da gibt es ja allein links schon, weiß ich nicht, 3 verschiedene Fälle oder wie auch immer, man könnte 4, 5 weglassen, man könnte, also A, B weglassen, man könnte E.
Ja, genau.
Dass man das erstmal klar hat, das war das Erste. Und ich habe irgendwo gelesen, dass es hieß immer, diese ganze 10%-Geschichte soll immer, gilt immer pro KPI und separat. Aber das war nur, also so in der, also diese Beurteilung in der Gänze, habe ich auch noch nicht gehört und gelesen.
Also vorweg, die Europäische Kommission hat meines Erachtens auch klargestellt, also man kann aus den Vorschriften und aus den Erwägungsgründen erkennen, dass durchaus den Unternehmen freigestellt sind, wie sie diese Wirtschaftstätigkeiten anordnen. Also genau. Es sind Unternehmen freigestellt zu sagen, ich nehme jetzt A und B für diese Wesentlichkeitsschwelle, C nicht oder wie auch immer. Das ist erstmal also hinreichend sicher, dass es da Wahlmöglichkeiten gibt. Aber ja, wenn man sich die, also hier steht schon, also genau, die Europäische Kommission sagt schon, diese Wesentlichkeitsschwelle steht pro KPI. Das heißt, wenn ich sie für die Umsatzerlöse, wenn ich da unter 10% bin, gilt die Wesentlichkeitsschwelle für mich. Punkt. Das hört sich erstmal hinreichend eindeutig an bei der ersten Überlegung. So muss man aber sagen, naja, aber wenn ich dieselbe Logik bei Keppel, also ich erfülle für Turnover nicht die 10%, und dann sagt er die Vorschrift, dann muss ich auch keine Taxonomiefähigkeit und Konformität prüfen. Okay, Häkchen hinter. Jetzt sagt er die Vorschrift weiter, aber ich muss es auch gegen CapEx prüfen. Und wenn ich sage, wenn ich es gegen CapEx prüfe und sage, ich bin über der Schwelle, dann kann ich die für die gleichen Wirtschaftstätigkeiten im Zweifel die Konformitätsprüfung und Fähigkeit nicht weglassen. Das heißt, ich habe eine Vorschrift, die sagt, für Umsatzerlöse kann ich es weglassen, für CapEx nicht. Und das würde ja im Endeffekt dann heißen, dass ich zwar vielleicht um eine Berichterstattung für die Umsatzerlöse wegkomme, weil sie nicht wesentlich sind, aber dieser große Aufwand der Konformitätsprüfung für die Wirtschaftstätigkeit bleibt ja trotzdem erhalten, weil ich die damit verbundenen CapEx trotzdem berichten muss, weil für die CapEx die Schwelle überschritten wird. Das wäre dann halt keine wirkliche, oder es wäre eine Erleichterung, aber eine wesentlich geringere, als meines Erachtens eigentlich durch diese Wesentlichkeitsschwelle intendiert war. Also so wie ich mir das in den letzten Tagen, muss ich auch sagen, so die Vorschrift ist noch relativ neu, erschlossen habe, kommt es hier wirklich auf eine Klarstellung durch den Gesetzgeber an. Also die Europäische Kommission müsste sich hier äußern, hinreichend sicher äußern, wie es wirklich gemeint ist, am besten in Hinsicht auch auf ein konkretes Beispiel. Die Europäische Kommission hat ein bisschen gelernt, in dem Sinne, dass sie jetzt endlich mal zu den neuen Meldebögen auch Beispiele mit veröffentlicht hat. Also es gibt auch einen ausgefüllten Beispielmeldebogen für Nichtfinanzunternehmen, was zu begrüßen ist, um so sicher zu sein, wie man die Vorschriften zu den Meldebögen anwenden muss. Aber so eine Erklärung hätte ich mir jetzt auch für die Wesentlichkeitsschwellen gewünscht. Also ich schon eine weitere Anmeldung, bitte.
Ja, ich mal aus der Unternehmenssicht. Ich stelle mir natürlich die Frage, wann ist das interessant, die Wesentlichkeitsschwelle zu ziehen. Es gibt eigentlich zwei Szenarien. Entweder mich interessiert mein Taxonomieergebnis überhaupt nicht und ich ziehe die Wesentlichkeitsschwelle einfach so, sobald ich kann, um den Gesamtaufwand zu reduzieren und irgendetwas nicht screenen zu müssen. So, das ist die eine Variante. Das ist vermutlich der häufigste Fall, in dem die nachher gezogen wird, dass ich den Aufwand für etwas als unnötig empfundenes einfach reduziere. Die andere Variante ist, ich versuche das irgendwo immer noch mit Blick auf ein gewisses Alignment zu machen. Dann würde ich die Wesentlichkeitsschwelle ja nur dann ziehen, wenn ich eine Aktivität habe, die zu einem unter dieser Schwelle liegt oder in Summe unter dieser Schwelle liegt und das zweite auch noch eine geringe Chance auf Alignment hat. Und das ist eigentlich der Punkt, wo die Unternehmen, wo es hätte hingehen müssen in der ganzen Vereinfachung. Lass uns das Greening doch einfach da uns schenken in den Aktivitäten, wo wir wissen, da ist sowieso nichts zu holen. Ja, es gibt Aktivitäten, da weiß ich im Unternehmen jetzt schon, da komme ich auf marginales Alignment, weil es einfach unglaublich schwierig ist, mit den Kriterien irgendwas in dieser Aktivität zu gewinnen. Und muss die aber screenen, weil ich da vielleicht 11% habe, ja, habe aber irgendwo eine 3%ige Aktivität, wo ich aber weiß, ja, da sind 80% aligned. Dann würde ich ja diese 80% Alignment, die will ich ja dann, wenn ich noch auf ein Ergebnis ziele, auch mitnehmen. So. Und das ist genau der Punkt, also interessant wäre, wenn ich die Bereiche im Screening ausnehmen könnte, wo ich einfach weiß, da ist die Erfolgswahrscheinlichkeit gering. Das wäre eine wirklich praktische Vereinfachung gewesen. Das, ja, okay, das ist eher die Vereinfachung für diejenigen, die da nicht irgendwie was erzielen wollen. Weil wenn ich Potenzial sehe, dann screene ich das auch wenn es nur 3% sind.
Also vielen Dank, das ist tatsächlich interessante Ergänzung, weil tatsächlich, wie du gesagt hast, mein Eindruck ist eher, dass die meisten Unternehmen sich für diese Option 1 interessieren, so wenig Aufwand wie möglich, um den Vorschriften zu entsprechen.
Das ist aber ja schon eine schlechte Nachricht für die Taxonomie, dass das so ist, ja. Aber ja, da wäre natürlich die Wesentlichkeitsschwelle bei 100% hervorragend, weil dann könnte man es einfach lassen.
berichte nur neutral, ohne jetzt den Mehrwert oder fehlenden Mehrwert der Taxonomieberichterstattung im Detail zu erläutern. Da wir noch 7 Minuten haben, finde ich, also wir haben diesen, sagen wir mal, Großteil der deutschen Unternehmen doch schon wesentlichen Aspekt hier, glaube ich, ganz gut zumindest andiskutiert oder das Problem erkannt. Diese Wesentlichkeitsschwelle, auf die wirklich viele auch gehofft haben, war mein Eindruck, kann, glaube ich, nicht die Versprechen einlösen, die sie mal abgegeben hat oder die Europäische Kommission abgegeben hat. Und zumindest ist mein Eindruck, hier muss die Europäische Kommission zumindest für eine Klarstellung suchen, für eine Klarstellung sorgen. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, dass die nicht, also A, dass sie kommt, aber B, nicht kurz vor Ende eines kalendergleichen Geschäftsjahres, weil das hat sich in der Vergangenheit oft eher als Hindernis im Sinne des Aufstellungs- und Prüfungsprozesses gezeigt. Genau. Noch kurz mal weiter, Nicht-Finanzunternehmen, und dann kommen wir noch ein bisschen zu den Finanzunternehmen. Die 3 KPIs für alle unwesentlichen Wirtschaftstätigkeiten sind separat zu berichten. Das ist eine neue Vorschrift, weil es vorher gab es ja keine Wesentlichkeitsschwellen, außer für die OPEX-KPI, aber dann in einem ganz begrenzten Maße. Und bei den erläuternden Angaben ist auch aufzunehmen, in welchem Sektor die einzelnen unwesentlichen Wirtschaftstätigkeiten zugehörig sind und warum sie unwesentlich sind. Und das ist nochmal eine Klarstellung im Erwägungsgrund, nicht im Gesetzestext. Der Sektor kann mithilfe der NACE-Codes beschrieben werden, muss das aber nicht. Und im Erwägungsgrund steht auch nochmal, Erläuterungen sind gesondert für jede einzelne unwesentliche Wirtschaftstätigkeit zu berichten. Also auch hier, es ist schon, wäre nach der Logik der Wesentlichkeit völlig schon eine große Erleichterung, nicht eine Konformitätsprüfung für jede Wirtschaftstätigkeit durchführen zu müssen. Andererseits sind doch auf Einzelebene jeder Wirtschaftstätigkeit immer noch gewisse Angaben zu berichten, was ja immer noch mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Bei den Meldebögen muss ich sagen, ich kann nicht behaupten, dass es nur an unserer Stellungnahme lag, aber mit unserer Stellungnahme lagen wir da schon goldrichtig. Also es ist festzustellen, dass alle Anmerkungen aus der DSC-Stellungnahme hinsichtlich des Meldebogen 1, dieses neuen Meldebogens, übernommen wurden. Mal kurz hier grün, also wer will, kann sich gerne mal unsere alte Stellungnahme durchlesen, aber ja, hier einfach erfreulich, also es wurden Verbesserungen durchgeführt, für die uns auch ausgesprochen haben, und für die Meldebögen gibt es jetzt auch Erläuterungen in Fußnoten zu jeder Spalte, sehr ausführliche Ausführungen oder Erklärungen. Es gibt jetzt auch ein Beispiel-Meldebogen, zumindest für Nicht-Finanzunternehmen. Ich habe nicht gefunden, dass es die jetzt auch für Finanzunternehmen vielleicht in Zukunft geben sollte, aber zumindest für Nicht-Finanzunternehmen wird durch die Beispiele sicherlich auch nochmal die Rechtsfreiheit erhöht. Vermutlich wird es trotzdem noch in absoluten Einzelaspekten Auslegungsfragen geben, aber ich denke, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, dass diese Meldebögen jetzt endlich mal von Fehlern bereinigt wurden, die es schon tatsächlich auch länger gab, und dass hier auch ja Klärungen innerhalb des Rechtstextes erfolgt sind und nicht durch irgendwelche FAQ-Dokumente. Das ist quasi dieser Beispielmeldebogen, ist halt außerhalb des Rechtstextes, aber nichtsdestotrotz ein richtiger Schritt in die Richtung. Dann gab es ja noch ein neues Template 2. Auch hier wurden alle unsere Anmerkungen aufgenommen, und auch hier gibt es wieder ein Beispielmeldebogen und mehr Erläuterungen und Klarstellungen im Gesetzestext, zumindest als nach altem Recht. Auch eine erfreuliche Nachricht, für die wir uns ausgesprochen haben, ist diese Streichung der besonderen Meldebögen in Verbindung mit Erdgas und Atomenergie für alle Unternehmen. Also hier gibt es keine gesonderten Berichtspflichten mehr. Unser größter Kritikpunkt war hier mal, A, zum gewissen Teil kam es zu einer Doppelberichterstattung, und B, wurden die Aktivitäten in Verbindung mit Erdgas und Atomenergie teilweise auch anders definiert innerhalb dieser Meldebögen als in den delegierten Rechtsakt mit den technischen Gewertungskriterien, was noch ein zusätzlicher Aufwand war. Also das gibt es jetzt auch nicht mehr. Angekündigt wurde auch, dass die Europäische Kommission, obwohl es jetzt diese Änderung gab, weiterhin an Änderungen arbeitet. Es sollen vor allen Dingen die technischen Bewertungskriterien vereinfacht werden. Aber auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung bzw. die Berichterstattung der Taxonomieangaben soll weiter vereinfacht werden. Und da gibt es eine umfassende Review, wurde angekündigt. Damit einher geht, glaube ich, jetzt auch kürzlich die veröffentlichte Ausschreibung zur Plattform on Sustainable Finance, die es also wieder geben wird im dritten Mandat, und die wird hier sicherlich wieder den Auftrag der Europäischen Kommission bekommen, für Empfehlungen zu sorgen. Wohl wissen, dass die Europäische Kommission, dass die Plattform schon in den letzten Jahren umfassend die Europäische Kommission beraten hat, wie man halt die Taxonomie als Gänze oder in Gänze vereinfachen könnte, und bei weitem nicht alle Vorschläge von der Europäischen Kommission da übernommen wurden. Genau, diese Überarbeitung, diese Review, soll halt spätestens bis zum 31. Dezember 2027 auch erfolgen. Und dann die Erkenntnis daraus soll einfließen in die Berichterstattungspflichten für Finanzunternehmen. Deswegen sind Finanzunternehmen jetzt auch so lange befreit von umfänglichen Berichtspflichten. Deswegen hier eine weitergehende Befreiung der Berichterstattung für Finanzunternehmen. Also wir haben es so verstanden, dass Finanzunternehmen erstmal für die Berichterstattung bis zum 31. Dezember 2027 umfassend von ihren Berichterstattungspflichten befreit werden. Umfassend heißt nicht völlig, aber im sehr, sehr großen Umfang. Und diese Befreiung gilt nur nicht, wenn behauptet wird, dass man halt do not claim under Artikel they have economic activities that they are associated with der Taxonomieverordnung. Also wenn man behauptet, dass man halt Aktivitäten durchführt in Verbindung mit einer Taxonomie aufgenommenen Aktivitäten, dann muss man halt trotzdem diese umfassende Berichterstattung durchführen. Aber wenn man das halt nicht behauptet, kann man hier mit einer relativ kurzen Erläuterung, die hier unten gelb markiert ist, nochmal aus dieser umfassenden Berichtspflicht rauskommen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall für Finanzunternehmen eine sehr große Erleichterung. Auch für Finanzunternehmen wurden Wesentlichkeitsschwellen eingeführt. Die werden nochmal in der FAQ auch nochmal erläutert. Genau, diese Berechnung der KPIs für Finanzunternehmen, dass jetzt nur noch KPIs von zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichteten Unternehmen in den Nenner der KPIs kommen, habe ich schon gesagt. Zudem gibt es nochmal einen Hinweis, wie denn die Berechnung der KPIs für Finanzunternehmen zu erfolgen hat, wenn sich technische Bewertungskriterien ändern. Kann ja durchaus der Fall sein. Das hat ja dann auch wieder Rückwirkungen auf die Berichterstattung, je nachdem, ob sich beispielsweise die technischen Bewertungskriterien verschärft haben und dadurch eine Aktivität, die vorher taxonomiekonform war, jetzt nicht mehr konform ist. Also da gibt es nochmal eine Übergangsvorschrift zur Berichterstattung für Finanzunternehmen. Und zum zeitlichen Anwendungsbereich, hatte ich auch schon gesagt, gibt es hier das Wahlrecht, diese Änderung früher anzuwenden als ursprünglich intendiert. Aber die Regel Berichterstattung gilt halt hier Undertakings, Moment, Shall Apply vom 1. Januar 2026. Also es gilt für die Berichterstattung ab dem 1. Januar 2026. Genau, die Do No Significant Harm Kriterien wurden noch geändert. Das war schon im Entwurf auch so vorgesehen, da habe ich auch eine Stellungnahme zugeschrieben. Das soll auch eine Vereinfachung sein, gerade im Hinblick auf die technischen Bewertungskriterien zur Vermeidung, im Hinblick auf die Vermeidung von Umweltverschmutzung. Sonst, wir werden zeitnah, wenn ich schaffe, unser Briefing Paper zur Taxonomieverordnung veröffentlichen, also ich werde in den nächsten Wochen nochmal anpassen im Hinblick auf die neuen Vorschriften. Und wir überlegen halt, wann wir nochmal ein neues Anwenderforum zur Taxonomieverordnung einberufen. Macht wahrscheinlich Sinn im Hinblick auf diese Klärung der Wesentlichkeitsschwellen. Wenn man sich dazu nochmal austauscht, möglicherweise wird die Kommission da auch zeitnah nochmal für eine Klarstellung sorgen. Ja, sonst auch in Anbetracht der Zeit bei Fragen, Anmerkungen gerne auf mich zukommen. Und sonst für diesen kurzen Tagesordnungspunkt halt als Information gerne auf mich zukommen. Das war's. Georg, wie bleibt denn?
Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir tatsächlich bei 16 Uhr gelandet. Das war ein gebotenen